In dem Gespräch ist mir dann ganz klar gesagt worden, dass er mich nicht in der Position sieht, in die ich gerne reingerutscht wäre. War so wie gegen die Wand laufen. Das war dann so eine Ohrfeige in dem Gespräch.
Das war eine Ohrfeige, kaltgestellt trotz Bestleistung. In dieser Folge sprechen wir über Kündigung, Headhunter und den Moment, in dem die Energie zurückkam. Herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Hier geht es um berufliche Neuorientierung, ohne Coaching-Floskeln, ohne Karrieremythen. Und wenn du gerade vor einer beruflichen Entscheidung stehst, lohnt sich ein kurzer Zwischenstopp. Auf unserer Webseite karriere-werkstatt.com kannst du mit dem Karrierecheck prüfen, ob deine Annahmen zum Markt, Rolle und den nächsten Schritten noch tragfähig sind. Den Link natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Peter Mörs.
Und ich bin Marc Halbrechts. Wir arbeiten als Karrieremechaniker mit erfahrenen Fach- und Führungskräften in beruflichen Übergangsphasen. Und unser Fokus liegt nicht auf Motivation oder Selbstfindung, sondern auf Klarheit darüber, was unter realen Marktbedingungen funktioniert und was nicht. Unser Anspruch ist es, nicht nur Optionen aufzuzeigen, sondern vor allem vor Fehlentscheidungen zu schützen. Denn falsche Schritte kosten Geld, Zeit und Chancen.
Und manchmal auch Würde.
Peter, weißt du noch, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben?
Aber sicher, Marc, ein bisschen bewerben ist nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Womit du 2018 noch durchgekommen bist, reicht heute schlicht nicht mehr aus. Wer einen gut dotierten und vor allen Dingen passenden Job haben will, muss den Rubikon überschreiten. Ganz oder gar nicht, heißt die Devise.
Womit wir bei unserem heutigen Gast wären. Unser Gast heute heißt Susanne und das ist allerdings nicht ihr richtiger Name. Sie arbeitet in einem Umfeld, in dem Karriereentscheidungen sehr genau beobachtet werden und deshalb bleibt sie anonym. Dass sie ihre Geschichte trotzdem erzählt, finden wir mutig und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Susanne hat eine internationale Karriere im Vertrieb und Marketing hinter sich, war jahrelang Führungskraft in großen Konzernen und hat dann mit über 40 entschieden, alles auf den Prüfstand zu stellen. Ohne vorher zu kündigen.
Wir sprechen darüber, was sie in der Konzernwelt erlebt hat, was am Ende den Ausschlag gegeben hat und wie sie zu einem neuen Job gekommen ist, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgeschrieben war. Susanne, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Susanne, lass uns direkt einsteigen. Kannst du uns zu Beginn einen Einblick geben, wie du deine Zeit und deine bisherige Karriere als Frau in diesen Strukturen erlebt hast?
Ja, insgesamt ist das in der Welt von Unternehmen, die sehr produktionsgetrieben sind, als Frau immer noch herausfordernd, weil es sehr technisch getrieben ist und dadurch ist man sehr viel auch mit Männern im Austausch, die nicht immer unbedingt einen Blick auch dafür haben, was das für eine Herausforderung ist, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen.
Genau, du bist verheiratet, hast zwei kleine Kinder, hätte ich beinahe gesagt, aber schon Kinder, die noch deine Aufmerksamkeit benötigen.
Ja, genau, die sind nicht mehr ganz so klein, aber sind auch noch nicht autonom.
Was sind denn da so die größten Herausforderungen? Zum einen Familie, Job und natürlich auch Karriere unter einen Hut zu bringen. Denn das Thema, deine Karriere in die Hand zu nehmen, war ja letztlich auch dein Antreiber, mit uns in Kontakt zu kommen.
Also es war so, dass ich mehr oder weniger auf der Stelle getreten bin. Zwar immer in Feedbackgesprächen auch eine sehr positive Rückmeldung bekommen habe, und auch deutlich geäußert habe, dass ich gerne noch einen nächsten Schritt gehen würde im Sinne der Verantwortung. Und dann ist aber nichts passiert. Und das hat bei mir ja zu einer Unzufriedenheit geführt, die sich so über die Jahre aufgebaut hat. Und die mich dann dahin geführt hat, zu sagen, jetzt muss ich es wirklich selber gezielt in die Hand nehmen. Ich hatte zwar immer wieder auch schon davor Bewerbungsgespräche, aber habe das nicht so ganz, bin da nicht strukturiert rangegangen und habe einfach nicht genügend Aufmerksamkeit darauf gehabt, weil das ja dann auch nochmal zusätzlich Aufwand erzeugt, neben Beruf und Karriere, wo man ja sowieso in so einer Art Hamsterrad schon drin ist und dann manchmal auch einfach nicht die Energie hat, das alleine noch zu bewältigen.
Ja, jetzt hast du ja in der Vorbereitung die Karrieremechaniker erwähnt, also uns, die dich bei diesem Prozess begleitet haben. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit und welche Rolle haben Sie denn konkret dabei gespielt, den Weg aus einer sicheren Anstellung herauszufinden?
Also ich habe mich dann, als für mich der Entschluss feststand, das muss jetzt was passieren, weil ich sonst auch gemerkt habe, dass ich immer unzufriedener werde. Und das wirkt sich dann auch privat negativ aus und natürlich auch irgendwie auf die Arbeit, dass man einfach frustriert ist und kein positives Gefühl mehr hat bei der Arbeit. Und als ich dann den Entschluss getroffen habe, habe ich mich erstmal informiert und für mich war überzeugend einmal, dass die Karrierewerkstatt relativ klein ist, was ich sehr sympathisch fand, weil mir war es halt wichtig, dass ich auch ja persönliche Ansprechpartner habe, die auch wirklich Interesse an meinem Fall haben, in Anführungszeichen. Und dann fand ich es auch ideal, dass man wirklich auch die Möglichkeit hatte, sich persönlich zu treffen. Also einfach auch die Distanz war für mich nochmal wichtig. Und das war dann alles gegeben. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das einfach mal zu versuchen, weil ich gemerkt habe, ich brauche oder dass es für mich hilfreich wäre, da so einen geführten Prozess einfach anzustoßen. Und auch einfach die Sicherheit zu bekommen, was man richtig macht und was man vielleicht noch verbessern kann. Dass man das einfach nochmal gespiegelt bekommt von jemand extern, der auch gar nicht so in den privaten Gegebenheiten mit drin steckt und da wesentlich objektiver auch noch drauf schauen kann.
Was waren denn für dich da die größten Erkenntnisse, vielleicht auch Überraschungen, die du in der Zusammenarbeit mit uns erlebt hast?
Ja, also so eine ganz große Überraschung gab es eigentlich gar nicht. Also wir haben ja dann in der Zusammenarbeit, habe ich ja auch festgestellt, dass ich eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so viel falsch gemacht habe. Dass eigentlich das, was ich jetzt so an Lebenslauf und Anschreiben vorbereitet hatte, dass das nicht grundsätzlich falsch war. Aber ja, was den Unterschied gemacht hat, war nochmal wirklich konkret meine eigene Erfolgsgeschichte rauszuarbeiten. Und die dann auch wirklich ganz zu verinnerlichen und die gar nicht in Form eines Lebenslaufes dann parat zu haben, sondern der große Vorteil war da wirklich, dass man so Module parat hatte. Also das war für mich dann im Bewerbungsgespräch eigentlich so die Erkenntnis, dass ich auch gar nicht diese Erfolgsgeschichte meistens in einem vorgetragen habe, in Anführungszeichen, sondern so für jede Situation gewappnet war und was dadurch natürlich auch sehr natürlich drüber kam. Ne? Also es wirkte, ich habe es zwar auswendig gelernt tatsächlich, aber es war gar nicht, also es kam gar nicht so rüber wie auswendig gelernt, sondern einfach nur, glaube ich, wie sehr gut vorbereitet und selbstbewusst. Mhm. Und ich glaube, das fehlt einem wahrscheinlich auch gerade als Frau noch mal ein bisschen, dass man da wirklich auch das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich kann das und das aus den und den Gründen. Und da gibt diese Erfolgsgeschichte einem sehr viel Sicherheit.
Also ich nehme dich schon als Powerfrau wahr. Du schaffst auf viele beeindruckende sportliche Erfolge zurück. Also du kannst mit Gegenwind umgehen. Was war in diesem Unternehmen anders und welchen Rat würdest du jemandem geben, der gerade genau da steckt?
Ja, grundsätzlich wäre ich gerne geblieben, weil es auch in dem Unternehmen ja die Möglichkeit gab, sich weiterzuentwickeln. Und ich habe dann aber einfach für mich einsehen müssen, dass ich als Person da auch wirklich nicht so gut reinpasse in die Art und Weise, wie da geführt wird. Und ich glaube, so ehrlich muss man dann schon auch immer zu sich sein, beziehungsweise auch wirklich dann den Schlussstrich ziehen, wenn man merkt, es bringt einfach nichts. Aber das, und genau das ist dann so ein Selbsteingeständnis gewesen, wo man natürlich dann auch aufpassen muss, nicht zu denken, es ist grundsätzlich irgendwas falsch mit einem selber, sondern man passt einfach nicht in diese Strukturen. Und das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich nicht passt, aber es ist ja so wie in einer Partnerschaft. Manchmal passt man dann einfach nicht mehr zusammen oder vielleicht hat sich das auch einfach so entwickelt und dann ist es besser, da einfach einen Schlussstrich drunter zu ziehen und dann an einem anderen Ort weiterzumachen, wo man dann durchaus sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, also es bedeutet ja auch immer so ein bisschen so diese Komfortzone hinter sich zu lassen. Und gerade wenn man halt schon sehr gesettelt ist und Familie hat, und dann ist das natürlich auch ein Stück Bequemlichkeit, die man aufgeben muss, um dann nochmal neu anzufangen. Aber auf der anderen Seite, für mich war einfach klar, ich werde sonst überhaupt nicht mehr glücklich. Und das hat auch ein bisschen gedauert, das ist ein Prozess, aber ich glaube, dann muss man auch wirklich da den Schritt gehen.
Also das ist und bleibt ja ein mutiger Schritt. Ich habe den auch einige Male getan in meinem Leben, diesen Schritt, einen Konzern zu verlassen. Und ich hatte eigentlich jedes Mal nachher oder an der gewissen Zeit nachher die Erkenntnis, das war gut und richtig. Ich hätte es vielleicht sogar schon früher tun sollen.
Ja? Ich glaube auch, dass das so im Rückblick, also man ist dann, wenn man in der Situation ist und gesagt bekommt, ja, du kommst hier aber nicht weiter, beziehungsweise wir sehen dich da nicht, dann ist das natürlich, ja, man fühlt das dann schon als Angriff gegen sich, also als gegen seine Persönlichkeit. Und natürlich kommen dann Fragen auf, warum bin ich denn wirklich nicht gut genug und so weiter. Aber damit hat das ja gar nichts zu tun. Man passt halt da einfach nicht rein. Und das ist ja auch immer noch so, dass tatsächlich viele Vorgesetzte ihre Leute danach aussuchen, dass sie besonders gut zu einem selber passen. Und es wird nicht darauf geachtet, dass Diversität in den Teams existiert, sondern es ist natürlich auch für die Vorgesetzten einfacher, mehr vom Gleichen zu haben, als wirklich darauf zu achten, dass man die ganzen unterschiedlichen Kompetenzen und Aspekte und Persönlichkeiten im Team abdeckt. Erfordert ja vielleicht nicht Mut, aber einfach eine gewisse Offenheit und auch die Offenheit, Kritik zu ertragen, weil natürlich ist es unbequemer, unterschiedliche Charaktere in einem Team zu haben, als immer genau die gleichen, die genauso sind wie der Vorgesetzte und genau in die gleiche Richtung gehen. Aber dadurch, ja, werden, glaube ich, auch viele Chancen vertan.
Definitiv. Und auch das wissen wir aus der Statistik, dass 80% aller Kündigungen erfolgen aufgrund des Vorgesetzten. Das war ja bei dir auch eine Antriebsfeder, zu gehen.
Ja. Ja?
Gut, das Einzige, was man verändern kann, ist man sich selbst, also nicht den Vorgesetzten. Aber hast du das Gespräch mit deinem Vorgesetzten gesucht und hast gesagt, hör mal zu, mein Freund, das stelle ich mir hier anders vor. Wie können wir damit umgehen? Sonst muss ich gehen oder sonst muss ich mich verändern. Hast du das Gespräch da gesucht?
Ja, das habe ich. Und in dem Gespräch ist mir dann ganz klar gesagt worden, dass er mich nicht in der Position sieht, in die ich gerne reingerutscht wäre. Und da wurde mir dann zwar auch in Aussicht gestellt, dass ich mich ja dahin entwickeln kann, aber das wäre für mich ein unmöglicher Schritt gewesen, da einfach noch länger zu bleiben und zu warten. Dann hätte ich, glaube ich, immer mehr das Gefühl gehabt, einfach meine Zeit zu vergeuden. Und ich bin auch wirklich niemand, der sich grundsätzlich überschätzt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das machen, dann kann ich das auch machen. Und das war so wie gegen die Wand laufen irgendwie. Ne? Mhm. Und ich habe ja auch von ganz vielen Kollegen und auch anderen Kollegen meines Chefs ja sogar auch den Zuspruch bekommen, dass ich da durchaus gesehen werde. Und ja, das war dann so eine Ohrfeige in dem Gespräch, aber da muss man dann ja einfach darauf achten, dass man nicht selber verkümmert, sondern einfach selber dann seinen eigenen Weg geht, wenn der in dem Unternehmen nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann hat man auch wieder eine ganz andere Energie, weil man ja merkt, man wird selber aktiv und man macht was und man ruft selber eine Veränderung hervor, was dann auch wieder total gut tut, dass man einfach in diesem Doing drinne ist und merkt, es bewegt sich was.
Wenn ich mich an deinen Lebenslauf erinnere, du hast also Auslandserfahrung, du sprichst, glaube ich, 4 oder 5 Sprachen verhandlungssicher und hast ein MBA als Jahrgangsbeste abgeschlossen. So, das ist ja nun mal ein super starkes Fundament. Hat denn dein Chef nicht sozusagen bei seinem Chef irgendwie ein Problem dadurch bekommen, dass so jemand wie du dann geht? Also, du sagtest gerade, du hast ja Rückendeckung von anderen bekommen. Also auch trotzdem ging es da nicht voran?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, er konnte das, also glaube ich nicht, dass er da Probleme bekommen hat, weil er es ja aus seiner Sicht darstellen konnte. Und ich ja auch gar nicht so wirklich die Möglichkeit hatte, mit seinem Chef, also das ist der Geschäftsführer, da meinen Standpunkt zu vertreten. Und ich glaube auch, dass er genauso wie mein Chef, also dass die auch so in eine Richtung gehen. Und man kann ja alles auch in einer gewissen Art und Weise darstellen, dass es dann auch schlüssig ist. Und wenn man keine Gegenargumente kommt, dann wird das ja auch so, wird das ja auch so erstmal angenommen, beziehungsweise als richtig empfunden.
Viele Frauen in Führungspositionen berichten von unterschiedlichen Herausforderungen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Wie siehst du persönlich den Unterschied in den Karrieremöglichkeiten zwischen Männern und Frauen in Konzernwelten? Also welche Erfahrungen hast du in der Vergangenheit gemacht und welche Erfahrungen machst du jetzt in deinem neuen Job, wo du ja auch schon, glaube ich, 4 Monate jetzt bist, ne?
Ja, es ist, glaube ich, schon auf jeden Fall noch so, dass die Frau, also ich glaube, dass in Deutschland gerade dieses grundsätzliche Problem, wenn man es so nennen will, ich glaube, es ist nicht für alle ein Problem, aber für Frauen so wie für mich ist es schon ein Problem. Ich glaube, das rührt hauptsächlich wirklich aus der Elternzeit, die natürlich viele Vorteile hat. Das ist ja auch schön, dass man erstmal sich keine Gedanken machen muss. Wenn man das Kind bekommen hat, kann man erstmal eine Auszeit nehmen von einem Jahr, kann danach wieder einsteigen. Aber in Deutschland ist es ja so, dass das hauptsächlich diese Elternzeit von den Frauen genutzt wird. Und wenn der Mann dann vielleicht 1 oder 2 Monate nimmt, dann werden die meistens irgendwie zusammen verbracht. Und der Mann lernt eigentlich gar nicht richtig, wirklich die volle Verantwortung für das Kind zu übernehmen, sondern da ist dann immer die Frau dabei. Ist natürlich dann auch die Schuld, wenn man es so nennen will, der Frau. Weil viele Frauen dann schon so ihren Rhythmus haben und dann auch erwarten, dass das genauso weitergemacht wird. Also da muss man, glaube ich, auch den Männern dann einfach die Verantwortung zulassen, dass die dann ihr eigenes Ding entwickeln und in einer eigenen Art und Weise die Beziehung und Pflege für das Kind gestalten, die sicherlich nicht immer genau der entspricht, wie die Frau das macht. Aber dadurch, dass das in vielen Partnerschaften gar nicht so gelebt wird, also dass man wirklich auch guckt, dass jeder so getrennt alleine verantwortlich ist, steigt ja dann auch die Frau, wenn sie wieder anfängt zu arbeiten, meistens nicht Vollzeit ein, sondern Teilzeit. Und der Mann arbeitet, wenn er denn dann Elternzeit genommen hat, einfach wieder weiter Vollzeit. Und dadurch entwickelt sich ja auch schon so eine geteilte Verantwortung, die zum Großteil halt bei der Frau liegt. Und das sind gar nicht so sehr nur die Sachen, die man aktiv macht, sondern auch die ganzen Dinge, an die man denken muss. Also alles, was mit Schule oder Kindergarten zu tun hat, mit Kindergeburtstagen, mit Kleidung, keine Ahnung, alles Mögliche, was man ja auch immer so schön diesen Mental Load nimmt, den man ja halt wirklich nicht sieht, der aber sehr viel Zeit trotzdem in Anspruch nimmt und der Stück für Stück betrachtet auch gar nicht viel ist, aber das große Ganze ist halt schon sehr viel. Das heißt, so dieses ganze Organisatorische um die Kinder herum ist immer noch größtenteils bei den Frauen und dazu gehört halt auch, oder das hat dann halt auch einen gewissen Einfluss auf die auf das Arbeitsleben der Frau, gerade wenn man dann in eine verantwortungsvollere Position reinrutscht, wo man durchaus dann auch an bestimmten Meetings und so weiter teilnehmen muss. Da wird halt überhaupt nicht drauf geachtet, welche Arbeitszeiten die Frau eigentlich hat. Und dann muss die Frau sich wieder darum kümmern, dass wenn das außerhalb der Arbeitszeit ist, dass die Kinder da trotzdem betreut sind. Das liegt ja auch dann alles bei der Frau. Und diese Gedanken machen sich Männer nicht oder zumindest größtenteils nicht. Ich will nicht sagen alle Männer, es gibt bestimmt Männer, die das tun. Aber viele Männer machen das nicht. Und die sehen das gar nicht, was das für ein Kraftakt häufig ist. Und ich finde, das benachteiligt die Frau schon, weil natürlich dann eine Frau auch häufig vor dieser Mehrverantwortung so ein bisschen zurückschreckt, weil sie weiß, was da dran hängt und weil sie gelernt hat, dass das hauptsächlich an ihr hängt. Und ich glaube, das lässt viele Frauen auch davor zurückschrecken, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, weil sie einfach auch glauben, sie kriegen das nicht hin. Und wenn man dann also in meinem Fall habe ich das jetzt auch so gemacht, dass wir zumindest einen Nachmittag in der Woche noch eine externe Betreuung haben. Und da wird man teilweise von anderen auch ein bisschen komisch angeguckt. Und das sind halt so viele Faktoren. Das ist nicht der Mann, der komisch angeguckt wird, sondern es ist die Frau, die komisch angeguckt wird. Und das ist einfach in der deutschen Gesellschaft noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein deutsches Problem, weil es in vielen, in skandinavischen Ländern wird mit dieser Verantwortung ganz anders umgegangen. Da ist aber auch die Elternzeit geteilt. Da muss der Mann ein Drittel der Elternzeit übernehmen. Und die Frau ein Drittel und das letzte Drittel kann gesplittet werden. Und sonst wird das Elterngeld gar nicht gezahlt. Und wenn das so in Deutschland geregelt werden würde, dann würde auch ein ganz anderes Selbstverständnis im Unternehmen herrschen. Also ich habe auch in meiner Vergangenheit hatte ich auch viele Kontakte mit skandinavischen Unternehmen. Und gerade in Norwegen ist es so, dass auch in einigen Unternehmen werden keine Termine mehr nach 15 Uhr gemacht. Aber bei Männern genauso wie bei Frauen, weil die Männer, die holen dann auch ihr Kind ab und bringen es zum Fußballplatz oder keine Ahnung wohin. Aber das ist ganz selbstverständlich. Und das ist es in Deutschland nicht. Und das macht es halt für Frauen schwierig. Und da wird das wird einfach erwartet, wenn du in einer bestimmten Position bist, dass du dann auch verfügbar bist.
Ja,
das und ist auch am Freitagnachmittag, keine Ahnung, um 4 Uhr, wenn ein Termin ist, dann ist ganz klar, dann sollst du auch daran teilnehmen. Und dann wird halt komisch geguckt, wenn man dann vielleicht mal sagt, nee, kann ich aber nicht. Aber es ist auch nicht mehr meine Arbeitszeit.
In Spanien gab es ja oder gibt es jetzt ein Gesetz, der Mann muss, ich glaube, 3 Monate oder 4 Monate Elternzeit nehmen, muss verpflichtend. Ja. Das hat dazu geführt, dass die Geburtenrate um 20% eingebrochen ist. Hast du da eine Idee? Außer, dass man Gesetze erlässt, die wir in Spanien sehen, dann nach hinten losgehen, wie so oft bei Gesetzen, die gut gemeint sind, ja, aber nicht gut gemacht sind.
Ja, ich glaube, das liegt aber daran, also es ist, ja, würde ich auch denken, in Spanien jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, dass man grundsätzlich keine Kinder mehr bekommen will, sondern dass man Angst hat, dass die Karriere darunter
leidet. Ja, na klar. Ja, ja.
Und wenn Unternehmen aber damit ganz anders umgehen würden und auch ganz klar ist, dass nicht benachteiligt wird, wenn der Mann dann diese Elternzeit auch nimmt, dass es trotzdem Karrieremöglichkeiten geschaffen werden. Und ich glaube, dass weiß auch jeder, der Kinder hat, dass man dadurch ja auch total wächst und ja auch lernt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja nichts Negatives, sondern eigentlich tut es ja vielen Menschen auch wirklich gut, diese Erfahrung zu machen, eigene Kinder zu haben und diese Verantwortung zu übernehmen. Und es bedeutet ja nicht nur, dass man persönlich so in seinen sage ich mal, sozialen und emotionalen Fähigkeiten wächst, aber auch alles, was mit Organisation zu tun hat. Das ist ja auch eine Herausforderung, die man erstmal meistern muss. Und deswegen glaube ich, dass es sogar eher förderlich ist, auch fürs Arbeitsleben. Also kann ich zumindest von mir sagen. Und wenn Unternehmen das selber auch so leben, ich glaube, dann hätte man damit kein Problem mehr. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied in Skandinavien und in Spanien, weil so wie ich das in Skandinavien erlebt habe, wird das da wirklich gelebt. Oder auch in Island. Also wirklich so diese ganzen nordischen Länder, die haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Und natürlich auch die Kinderbetreuung. Die ist da auch in einer ganz anderen Art und Weise gegeben als in Deutschland, wo man immer noch um den Betreuungsplatz kämpfen muss, beziehungsweise um den offenen Ganztagsplatz in der Schule, der auch nicht selbstverständlich ist. Wenn man da was dran ändert, wäre das zumindest so im Sinne der Rahmenbedingungen auch auf jeden Fall förderlich.
So, das heißt, wir reden ja dann sehr schnell über Firmenkultur. Ja, ich habe mal für eine Firma gearbeitet. Dort hat der geschäftsführende Gesellschafter einen Top-Bewerber nicht akzeptiert, weil er gesagt hat, ich gehe 2 Monate in Elternzeit. Ja. Hat er gesagt, nee. Ein Mann, der in Elternzeit geht, der weiß nicht, wie Karriere funktioniert, kann ich nicht gebrauchen, tschüss. Ja, so, das war ein Top-Typ. Ja, nein, Elternzeit. Und das ist noch gar nicht so lange her. Okay, es ist jetzt schon 10 Jahre her oder so, ja, aber dennoch. Und das zeigt aber, wie da die Einstellung immer noch ist. Ich bin da auch noch völlig verwundert. Das heißt, wir reden über Unternehmenskultur. Das heißt, wenn ein Unternehmen diese Kultur, die wir fordern oder uns vorstellen, leben würde, Wären die dann wirtschaftlich erfolgreicher? Was denkst du?
Ja, es gehört ja nicht nur das dazu. Aber ich glaube, es würde einen guten Grundstein legen. Weil natürlich dadurch, dass dann dieses Mindset existieren würde, auch in der, glaube ich, man würde in einer ganz anderen Atmosphäre arbeiten können. Und das alleine würde sich aus meiner Sicht positiv auf die Arbeitsleistung auswirken. Das bedeutet natürlich trotzdem, dass man gute Leute braucht. Man macht jetzt dann, wenn ein schlechter Arbeitnehmer arbeitet, dann trotzdem wahrscheinlich nicht besonders gut. Und das alleine ist jetzt nicht für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich, aber es würde aus meiner Sicht sehr positive Rahmenbedingungen schaffen und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Und gerade wenn halt ja diverse Teams auch existieren würden, glaube ich schon, dass man grundsätzlich bessere Arbeitsergebnisse erzielen kann, weil man einfach viel vielfältiger schaut und nicht immer die gleiche Richtung einschlägt. Und natürlich erfordert das auch oder ermöglicht auch wahrscheinlich viel interessantere Diskussionen, ist natürlich auch anstrengender. Und man darf darüber hinaus dann auch nicht vergessen, dass trotzdem Entscheidungen gefällt werden müssen. Also weil natürlich, wenn mehr diskutiert wird, ist es schwieriger, einen Konsens zu finden. Und das ist dann, glaube ich, die große Kunst, da dann auch konsequent Entscheidungen zu treffen und nicht das einfach ins Leere laufen zu lassen, weil alle unterschiedlicher Meinung sind.
Ja. Okay.
Und ich glaube ja auch, dass der große Vorteil ist, wenn man diese Strukturen schafft, dann wird man ja auch per se schon mal ein sehr attraktiver Arbeitgeber und hat dadurch, denke ich, auch wesentlich weniger Probleme, wirklich interessante Arbeitnehmer zu finden und leistungsstarke Arbeitnehmer. Weil es bedeutet ja nicht, dass wenn jemand sagt, er möchte in Teilzeit führen, dass er das macht, weil er weniger arbeiten will. Sondern er will einfach eine Vereinbarkeit haben, aber er ist dann trotzdem leistungsstark.
Wenn KI uns die stupiden Arbeiten abnimmt, ja, also wir müssen zum Beispiel Rechnungen sortieren, ja, was bleibt denn dann für die Humans über? Und die Antwort war genau das, ja, diese die Menschlichkeit. Und ich denke auch, das ist ja das, was wir in den Unternehmen künftig mehr brauchen. Ja, dass wir schauen, was benötigt der einzelne Mensch, um leistungsfähig zu sein. Das ist ja nicht uneigennützig, ja, dass es dir irgendwie super gut geht und du in der Hängematte liegst. Und das ist sicherlich auch dieser menschliche Umgang, denn wie wir ja eben gesagt haben, 80% der Kündigungen finden ja beim Chef statt, weil die Zusammenarbeit nicht funktioniert. So, und da bin ich mir ziemlich sicher, auch nach der gestrigen Diskussion mit meiner Frau, dass also insbesondere Frauen und auch dann, wenn sie Mütter sind und diesen ganzen Organisationsjob, ist ja auch ein Managementjob, ne, Haushalt, Familie, Kinder, gelernt haben, dass sie dann damit ganz besondere Fähigkeiten auch erworben haben, die für diese künftigen Herausforderungen, dieses Humanity, wie es da genannt wurde, im Prinzip prädestiniert sind. Was denkst du?
Ja, glaube ich auch. Und im Idealfall ist es halt nicht nur die Frau, die diese ganzen Aufgaben übernimmt, sondern genauso der Mann.
Ja, klar, natürlich. Ja. Keine Frage. Hast du denn jetzt bei deinem neuen Unternehmen das gefunden, was du gesucht hast?
Also ich habe auf jeden Fall gefunden, also es ist natürlich dadurch, dass es weiter ein Produktionsbetrieb ist, ist auch der sehr männlich geprägt, technisches Umfeld. Aber ich werde auf jeden Fall mehr gesehen. Und das ist ja auch das, was mir davor vorgeworfen wurde, dass ich nicht genügend Sichtbarkeit habe, weil ich halt wie wahrscheinlich viele Frauen Dinge einfach mache und die für mich selbstverständlich sind und die dann nicht noch großartig proklamiere. Und das brauche ich, also das Positive ist, das brauche ich jetzt auch gar nicht so sehr, weil es halt einfach gesehen wird. Und natürlich gibt es da auch Herausforderungen. Aber ich habe auch, glaube ich, durch diesen ganzen Prozess doch auch noch mal besser verstanden, wie ich damit umgehe. Also es war für mich deswegen auch rückblickend persönlich wichtig, weil das natürlich, wenn man es so will, dann auch tatsächlich eine Schwäche von mir ist, dass ich gedacht habe, ich brauche das nicht, aber ich brauche es doch, ne, um weiterzukommen. Also wenn ich das wirklich will, dann muss ich schon in einer gewissen Art und Weise auch an meiner Art ein bisschen arbeiten. Und darauf achte ich jetzt halt auch einfach mehr. Und oder es ist mir bewusster, Und dadurch würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall das, was jetzt gut zu mir passt. Ob das das dann immer so sein wird, keine Ahnung, aber da kann man ja dann auch nochmal einen anderen Schritt gehen. Aber im Moment passt es sehr gut. Ja.
Super, perfekt. Und das ist ja auch das, was wir ja nach wie vor behaupten, dass alle unsere Klientinnen und Klienten ihr Ziel erreichen. Alle. Und das ist ja auch wirklich wichtig, ja, dass du am Ende sagst, ja, das ist das, was ich gewollt habe. Und ich finde schön, dass du gesagt hast, dass es letztlich sind kleine Dinge, ja, die in Summe dann aber den Unterschied machen.
Ja.
Ja, und in der Tat ist es wirklich so. Und das, wir reiten da auch ein Stück weit drauf rum, das Thema deiner Erfolgsgeschichte. Ja, die übereinander zu bringen und auch für dich zu realisieren, meine Güte, ja, der Verlauf meines Lebens, der war schon gespickt von Erfolgen und die darf ich auch deutlich machen. Ja, aber das liegt uns wirklich am Herzen und das freut uns natürlich, wenn du das erkannt hast, ja, dass es unser Ziel ist, dass du dein Ziel erreichst. Ja, und nichts freut uns mehr, dass das funktioniert hat. Dieses Thema, mit dem wir ja auch klappern, das ist ja der massive Zugang zum Arbeitsmarkt. Also sowohl der verdeckte über unsere Headhunter-Liste mit über 2000 Headhuntern und so weiter. Und das andere Tool, die Indexdatenbank, mit der wir alle offenen Stellenanzeigen, also Zugriff auf alle Stellenanzeigen im Markt haben. Inwieweit war das für dich wichtig, dass wir über dieses Tool verfügen?
Ja, also ich glaube, was bei mir maßgeblich war dafür, dass es dann auch wirklich sehr schnell geklappt hat, war zum einen, dass man, wenn man mit euch zusammenarbeitet, eine ganz andere Verbindlichkeit hat, als wenn man das wirklich alleine zu Hause für sich macht, dass man die Schritte festlegt, die ja auch terminiert, bis wann was fertig sein muss. Ich glaube, das ist wichtig oder war für mich zumindest wichtig, dass man einfach sagt, okay, bis dann und dann haben wir das fertig und dann machen wir den nächsten Schritt und dann kommt das und das und das. Dadurch ist da natürlich eine ganz andere Dynamik drin und man hat aber auch durch diesen Austausch, ja, wenn man so will, irgendwie so noch mehr Sicherheit, ne, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig, dass man sehr breit streut, weil nur so findet man auch dann die Stelle, die wirklich auf einen passt. Und dazu gehört natürlich zum einen das Nutzen der Datenbank der Headhunter, wobei da natürlich auch sehr viele unverbindliche Gespräche zustande kommen, weil die nicht immer dann gerade einen Mandanten haben, der wirklich zu einem passt, was, glaube ich, auch super wichtig ist und was ja dann bei mir auch geklappt hat, ist, eine Bewerbung an ein Unternehmen zu schicken, was noch gar nicht die Stelle ausgeschrieben hat, also sozusagen eine Initiative-Bewerbung, wo man dann ja wirklich den großen Vorteil hat, dass man dann gar nicht in Konkurrenz steht. Ne? Also wenn die wirklich kurz davor sind, die haben sich schon Gedanken gemacht, wir müssen die Position ausschreiben, wissen auch schon ungefähr, wen sie suchen. Und wenn dann, bevor die Stelle wirklich ausgeschrieben wird, die Bewerbung reinkommt und die für die attraktiv klingt, dann denken die natürlich auch, ja, ist ja viel besser, wenn wir jetzt direkt jemanden haben, dann können wir uns die ganzen Kosten und den Aufwand sparen, die tatsächlich auszuschreiben. Und so war es bei mir ja auch. Und solche Stellen findet man natürlich nur, wenn man sehr breit streut. Weil da reicht es halt nicht, 10 Bewerbungen zu verschicken, sondern da muss man wirklich breitflächig streuen, sonst ist die Chance einfach viel zu gering. Aber wenn man dann diese Chance hat, dann ist die halt wirklich auch sehr vielversprechend.
Ja.
Und ich glaube, das war bei mir so der Schlüssel zum Erfolg.
Ja. Das ist wunderbar, dass du das sagst, weil es ist genau dieser Punkt, den wir so lieben. Richtest eine Bewerbung an ein Unternehmen, die in diesem Zeitfenster sind. Das ist manchmal groß, manchmal gar nicht so groß, dass sie überlegen, wir brauchen jemand Neues. Und jetzt sorgt das Universum dafür, dass eine Bewerbung reinkommt, genau für diesen Job, für den wir uns gerade überlegt haben, sollen wir den ausschreiben. Ja, das ist dieser wunderbare Moment im verdeckten Arbeitsmarkt. Ja, wir werden ja nicht müde zu erläutern, der ist 10-mal größer als der offene Arbeitsmarkt.
Ja.
Ja. So.
Und da hilft es natürlich dann auch, wenn man wirklich diese Unterstützung hat durch eure Tools, weil alleine ist der Aufwand dann tatsächlich beträchtlich. Also das wirklich diese Masse zu schaffen. Und da glaube ich halt wirklich, dass jeder Euro dann auch gut investiert ist, wenn man so dann wirklich sehr zügig an eine passende oder ja zumindest ins Gespräch für eine passende Position kommt, die ja meistens dann auch gehaltlich noch mal positiver ist als das, was man vorher hat und so, dass ich das als einen sehr schnellen Return on Investment dann auch gesehen habe.
Wunderbar. Nichts freut uns mehr als diese Aussage. Liebe Susanne, gibt es etwas, was du zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest aus deiner Erfahrung im Job oder aus der Erfahrung heraus mit uns?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wenn man so einen Punkt gekommen ist, wo man merkt, man braucht wirklich die Veränderung, dass man dann auch den Mut hat, den Weg zu gehen und sich nicht versteckt und einfach so weitermacht und immer unzufriedener wird. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und im Grunde genommen ist dann, gerade wenn man einen Sparringspartner dann hat, ist der Schritt ja auch gar nicht so groß, sondern man muss ja wirklich nur den ersten Schritt eigentlich gehen. Und vieles ergibt sich ja dann von selbst und ist auch gar nicht so anstrengend, wie man meinen mag.
Okay.
Und man lernt auf jeden Fall, finde ich, auch viel so für sich selbst. Und das weiß ich auch noch genau, als das für mich feststand, also beziehungsweise als ich dann die Info bekommen habe aus dem Gespräch mit meinem damaligen Chef, dass ich erstmal nicht gesehen werde in einer weiterführenden Funktion, dass ich da zwar wahnsinnig viel so ja negative Gefühle hatten, aber dann auch gleichzeitig gesagt hat, ja, im Grunde genommen kann ich daraus ja nur lernen und ich muss das jetzt einfach positiv sehen. Und ich glaube, wenn man die Einstellung hat, dann ist der Weg auch relativ leicht.
Super, das ist ein klasse Schlusswort. Marc, du warst das ganze Gespräch dabei und hast Susannes Prozess ja auch hautnah miterlebt. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern eine einzige Erkenntnis aus dieser Folge mitgeben müsstest, also nicht drei, sondern eine, welche wäre das?
Susanne hat fachlich nie etwas falsch gemacht. Ihr Lebenslauf war gut, ihre Ergebnisse waren gut und ihr Chef hat ihr das in jedem Feedbackgespräch bestätigt. Was gefehlt hat, waren zwei Dinge. Erstens eine klar herausgearbeitete Erfolgsgeschichte, die in jeder Gesprächssituation souverän abrufbar ist. Und zweitens die Verbindlichkeit, den Wechsel wirklich anzugehen, statt ihn immer wieder um ein weiteres Jahr zu verschieben. Der entscheidende Durchbruch kam schließlich nicht über eine Stellenanzeige, sondern über eine Initiativbewerbung bei einem Unternehmen, das die Position zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgeschrieben hatte. Wenn Sie also gerade auf der Stelle treten, dann liegt das selten daran, dass Sie zu wenig können. Meistens wissen zu wenige Menschen, welchen Mehrwert Sie tatsächlich bieten, und Sie beschränken Ihre Suche auf einen viel zu kleinen Teil des Arbeitsmarkts.
So ist das. Danke, Marc. Und vor allem danke ich dir, Susanne, dass du dir deine Geschichte erzählt hast, obwohl du dabei anonym bleiben musstest. Danke dafür.
Tschüss.
Wenn du aus dieser Folge nur eine Sache mitnimmst, dann vielleicht diese. Der erste Schritt ist der einzige, der wirklich schwer ist. Bedenke, nicht alles, was sich vertraut anfühlt, funktioniert auch.
Und wenn du prüfen möchtest, welche Annahmen über deine Karriere heute noch tragfähig sind, findest du auf unserer Webseite den Karrierecheck. Er ersetzt keine Entscheidung, aber er hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Den Link findest du in den Shownotes. So, du bekommst kein Coaching, sondern die Abkürzung zum Erfolg. Wir sind Peter Mörs
und Marc Albrechts. Bis zur nächsten Folge der Karrierewerkstatt wünschen wir dir wieder viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut.